Ja, ich möchte heute nun predigen mit dem Thema: Der Feind schläft nicht. Ja, heute sind wir vielleicht etwas oder betroffen, dass gestern nun vom Gazastreifen Israel hinterlistig angegriffen wurde. Nun ist Krieg in Israel. Die Israel heute Nachrichten haben heute Morgen geschrieben: In der ganzen Staatsgeschichte Israel sind in den 75 Jahren, in den letzten 75 Jahren niemals so viele Israelis an einem Tag im Krieg gefallen wie gestern im Süden. Über 300 Zivilisten und Soldaten. Nicht im Libanon-Krieg 1982, nicht im Yom Kippur-Krieg 1973, nicht im Sechstagekrieg 1967 und nicht im Unabhängigkeitskrieg 1948. Also die Situation ist durchaus sehr bedrohlich heute. Aber wenn wir in die Bibel in der Bibel reinschauen, da sehen wir in dem Propheten Sacharja 2, Vers 12, da heißt es: Denn so spricht der Herr Zebaoth, nachdem seine Herrlichkeit mich gesandt hat zu den Völkern, die euch berauben. Wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Und wir müssen sehen, auch wir als deutsches Volk, ja, haben im Dritten Reich im Prinzip Gott angegriffen, indem wir so viele Juden durch unsere Väter umgebracht wurden in Deutschland oder durch Deutsche. Ja, wir haben erlebt, was es bedeutet. Unser Volk hat schwer gelitten darunter. Wir haben ziemlich zerstört worden. Ja. Heute hat jetzt unsere Regierung wieder die Solidarität mit Israel gezeigt, indem sie das Brandenburger Tor angestrahlt hat mit dem Israel-Flagge. Ja. Aber merkwürdig ist auf der anderen Seite, dass gleichzeitig in Berlin-Neukölln hunderte Palästinenser auf die Straße gegangen sind und lautstark das gefeiert haben. Und die deutsche Polizei hat nichts getan, nur zugeschaut. Deutschland im Jahr 2023. Also wir sehen, auch unsere heutige Regierung ist sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite sehen wir auch die EU, und Deutschland hat in den vergangenen Jahren sehr viel Geld in den Gazastreifen hineingepumpt, wovon die sich jetzt die Waffen gekauft haben. Und also merken wir, auf der einen Seite unterstützen wir die Feinde, auf der anderen Seite sind wir für Israel, ja. Es ist sehr wie geheuchelt, ja. Nun wollen wir aber jedoch in die Vergangenheit zurückblicken. Wir sehen in der Gegenwart, oder wir können sagen, wer Israel antastet, der wird von Gott gestraft. Ja. Und das ist auch eine Warnung an die umliegenden Völker in Israel heute, ja. Ja. Auch Gott wird sich das nicht nehmen lassen. Ne? Aber wenn wir jetzt, wie ich eben schon, die Geschichte von Nehemia vorgelesen oder erzählt habe, da sahen wir schon bereits vor 2500 Jahren schon ähnliche Situationen wie heute. Hat sich das nichts geändert? Ich möchte nochmal dem Bibeltext lesen, und zwar ab Vers 33 in Kapitel 3. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria: Was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie es mit Opfern einweihen? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? werden sie aus Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind. Aber Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach, lass sie nur bauen, wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer hinaufspringt, reißt er sie ein. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünde tilge nicht von dir, denn sie haben die Bauleute gelästert. Aber wir bauen die Mauer und schlossen sie bis auf halber Höhe. Und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Also zuerst versucht, wenn ein Werk voranschreitet, dann versucht der Feind zuerst durch Spott. Das ist erstmal das Einfachste. Erstmal verhöhnen. Erstmal lächerlich machen. Und hier in Vers 34 heißt es ja, werden sie mit Opfern einweihen. Also die Feinde waren in Sorge, dass sie praktisch wieder ihren Opferdienst richtig ausführen. Wir wissen, dass der Tempel war ja schon gebaut zu dem Zeitpunkt, aber er war noch, der äußere Schutz fehlte noch, die Mauern, die schützenden Mauern. Das letzte Mal hatte ich auch schon gesagt, das erste, wo Nehemia anfing, war im Norden von Jerusalem am Schafstor. Da, wo die Opferschafe hingebracht wurden zum Tempel. Da fing Nehemia an mit dem Mauerbau, mit der Befestigung. Und dann ist er ringsherum gegangen. Ne? Jerusalem war ja oder ist auch der Platz der Anbetung Gottes. Und der war in Gefahr. Der war so in Gefahr, dass die Feinde versuchten, die Juden daran zu hindern, ihn anzubeten. Auch kürzlich kam eine Nachricht, dass bis heute dürfen ja die Juden nicht am Tempelberg opfern. Aber kürzlich war ein Israeli, der mit einem Schaf zum Tempelberg wollte und dort schlachten wollte. Ja. Also, naja, sind schon sehr interessante Sachen, die wir momentan so beobachten können. Wie reagierte nun Nehemia auf diese Anspannung oder auf diesen Hohn, auf diesen Spott? In Vers 36 sagt er, höre unser Gott, wie verachtet sind wir. Und was sagt er dann? Lass ihrem Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt. Sanballat widerstand mit seinem Spott gegen die Juden und eigentlich gegen Gott. Gott hatte Nehemia beauftragt, dass er die Mauern wieder aufbaut. Und die Feinde wollten Nehemia abbringen von diesem Plan. Gott hatte bereits das Gericht gegen die Feinde Israels auch angekündigt. Ja. Also so, wir sehen, das, was Nehemia sagt, klingt schon fast wie so ein Rachepsalm. Ja? Lass das auf die Feinde kommen. Ja? Aber eigentlich müssen wir zugeben, dass Nehemia hier im Willen Gottes betet. In 1. Mose 12, Vers 33 heißt es, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also Gottes Segen beruht auf dem Volk Israel. Durch dieses Volk soll die ganze Welt gesegnet werden. Das war Gottes Plan. Und Nehemia wusste das. Und in Zeiten, in denen Israel als Nation dem lebendigen Gott nachgefolgt ist, waren sie auch ein Segen für die Welt. Denken wir nur an König David oder Salomo. Was für ein Segen von diesem Volk Israel ausging. Aber wir wissen aus der Geschichte, dass es oftmals nicht so war. Viele Jahre. Und deswegen waren sie auch in der Gefangenschaft. Gott hatte sie auch gestraft. Aber Gott wollte sie wieder zurückführen. Und das war ja zur Zeit des Nehemia so der Fall. Aber Nehemia sagt, die Rache ist Gottes Sache und nicht Nehemias oder jemand anderem. Er befiehlt das Gott an. Sagt, wenn die Feinde so böse zu uns sind, Herr, dann kümmere du dich darum. Ja. In 5. Mose 32, Vers 35, da heißt es, die Rache ist mein, ich will vergelten zur Zeit, da ihr Fuß gleitet. Denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe. Und was über sie kommen soll, eilt herzu. Also Gott kümmert sich darum und er schafft Gerechtigkeit. In Römer 12, Vers 19 im Neuen Testament, da heißt es, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Auch da ist noch was der Apostel Paulus gesagt wird. Rächt euch nicht selbst, sondern überlasst es Gott. Gott wird sich darum kümmern. So sehen wir, Nehemia betet hier, macht so Kurzgebete. Er setzt aber seine Arbeit direkt fort. Manche Christen beten und werden dann passiv. Nein, Nehemia betet und arbeitet, ja, gleichzeitig. Er arbeitete weiter an der Mauer, ja. Nehemia vertraute dem Herrn, dass sie das Ziel erreichen werden. Und nun sehen wir, nachdem jetzt Spott nichts genützt hat, um Israel vom Bau der Mauer abzuhalten, geht es nun in einen offenen Kampf über. Und das sehen wir dann in Kapitel 4, Vers 1. Als aber Sanballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Juda sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Unsere Widersacher aber dachten, sie sollen's nicht erfahren, noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Als nun die Juden, die nahe bei ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten aus allen Orten, wo sie um uns wohnen und ziehen sie gegen uns heran. Da stellte man sich auf, unten hinter der Mauer an den offenen Stellen und ich ließ das Volk antreten und seinen Geschlechtern mit Schwertern, Spießen und Bogen. Und als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu dem vornehmen Ratsherrn und dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Also was sehen wir von dem Feind? Er will erreichen, dass Verwirrung mitten unter dem Volk Gottes entsteht. Der Feind will zuerst Uneinigkeit sehen, dass sie untereinander ängstlich werden und die Muffe bekommen. Ja? Und wir sehen, wie will der Feind seine Taktik, wie ist die Taktik des Feindes? Er will zuerst versuchen, heimlich hineinzukommen, sich einzuschleichen, ja, einzuschleuchen, ja, oder einzuschleichen, ja. Mitten unter die Juden sich zu mischen und dann, und dann ihnen Angst machen. Ja. Aber was sehen wir hier bei Nehemia? Die Taktik flog auf. Nehemia bemerkte das, was sie vorhatten. Und dann kam der Feind von 10 Richtungen und wollte sie umzingeln. Ja. Wie reagiert ihr in so einer Situation, wenn ihr eingezingelt werdet, an die Wand gestellt werdet, ja, wie man so schön sagt? Ja. Aber womit rechnete Nehemia? Mit dem lebendigen Gott. Nehemia wusste, Gott hat mir den Auftrag gegeben, diese Stadt, die Mauern wieder aufzubauen. Ich habe beim König, wie ist der, Artaxerxes, ja, die Gnade bekommen, dass ich überhaupt diesen Auftrag ausführen darf. Ja. Das war schon eine Riesengnade Gottes. Ja. Das war überhaupt nicht selbstverständlich. Und er hatte alles ja, Gott hatte so viel versorgt. Und wieso sollte jetzt, wo sie am Berg waren, das Werk scheitern? Gab überhaupt keinen Grund. Nehemia verließ sich auf den Herrn. Und er sagt, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist. Ja, Gott, der allmächtige Gott, ist ein Gott, dem gebietet es, in Ehrfurcht vorzutreten. Wenn ich mich auf die Seite des Gegners stelle, dann muss ich vor dem lebendigen Gott Angst haben. Gott wird eingreifen. Ja? Und Nehemia wusste, dass er auf der richtigen Seite ist, dass er auf der Seite Gottes ist. Wie reagierte das Volk? In Vers 3 heißt es, wir aber beteten. Wisst ihr, was das Interessante ist? Noch im Vers, noch ein paar Verse zuvor, in Kapitel 3, Vers 36, da sehen wir, höre unser Gott, wie verachtet sind wir. Da merken wir, dass nur Nehemia betet. Und jetzt bereits in dieser Not, da durch das Vorbild des Nehemias betete jetzt das gesamte Volk. Deswegen heißt es, wir aber beteten. Ja. Also da merken wir, dass das Volk Israel jetzt auch geschlossen dahinter stand. Ja, durch das gemeinsame Arbeiten ist eine innere Stabilität in dem Volk Gottes entstanden. Also, wie schon gesagt, Gebet und Wachen gehört zusammen. Sie beteten zum Herrn, aber gleichzeitig setzten sie auch ihre Möglichkeiten ein, um das zu tun, was in ihrer Möglichkeit stand, nämlich Soldaten aufzustellen. Bist du jemand, der mit Gebet und Wachsamkeit Probleme lösen will? Das ist hier die Frage. Das Gebet hatte noch nicht ganz ihren Zweifel aus dem Weg geräumt, dass Gott ihnen Kraft geben würde, die Mauern abzuschließen. Ja? Aber Nehemia ermutigte sie und sie wurden gestärkt. Und jetzt sehen wir noch weitere Gegenmaßnahmen, die Nehemia dann ausführte. Jetzt den Notplan. Also sehen wir jetzt das Gebet, die Wachen und jetzt die Strategie, die jetzt hier überlegt wurde. Wie Nehemia jetzt mit der Situation umging. Gott gab ihm jetzt Weisheit, eine richtige Strategie zu haben. Dann heißt es in Vers 9, als aber unsere Feinde hörten, dass es uns kund geworden war und Gott so ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, ein jeder zu seiner Arbeit. Und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit und standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Die der Lasten trugen, arbeiteten so. Mit der einen Hand taten sie die Arbeit und mit der anderen hielten sie die Waffe. Und dann jeder, der baute, hatte ein Schwert um die Lenden gegürtet und baute so. Und der die Posaunen zu blasen hatte, stand neben mir. Und ich sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und zum übrigen Volk: Das Werk ist groß und weit, und wir sind auf der Mauer weit verstreut und fern voneinander. Woher ihr nun die Posaune tönen hört, dorthin sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns streiten. So arbeiteten wir am Bau, während die Hälfte der Spieße bereit hielt, von Anfang der Morgenröte bis die Sterne hervorkamen. Auch sprach ich damals zum Volk: Ein jeder bleibe mit seinen Leuten über Nacht in Jerusalem, damit wir in der Nacht für die Wache Leute haben und am Tag für die Arbeit. Aber ich und meine Brüder und meine Leute und die Wachen, die mir folgte, wir zogen unsere Kleider nicht aus. Ein jeder hatte einen Spieß zur Rechten. Also sehen wir, seine Maßnahme war, dass eben die eine Hälfte Leute wachte, die andere Hälfte bauten. Die Lastenträger an der Mauer hatten in einer Hand eine Waffe, die anderen hatten Baumaterial. Mehrere Wachposten wurden aufgestellt, die eine Posaune trugen und auch Alarmbereitschaft waren. Ja, es wurde vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang wurde gearbeitet. Und niemand, der außerhalb Jerusalem wohnte, ging nachts nach Hause. Damit genug Männer auch nachts in Jerusalem da waren, um zu bewachen. Ja. Und von Nehemia persönlich wird gesagt, ein paar weitere Personen, die legten ihre Kleider gar nicht erst ab. Waren immer in Alarmbereitschaft. Ja. Also wir sehen auch hier in diesen paar Versen, welche Führungsqualität dieser Nehemia hatte. Nehemia sieht, wenn das Volk Ermutigung braucht. Ja, das ist wichtig. Wann ist Ermutigung nötig? Das Weitere sehen wir. Nehemia nimmt die Sorgen der Juden ernst und handelt. Und er ist ein Ermutiger und er wiederholt seine Ermutigung. Ja, auch das ist immer wieder notwendig. Lass uns nur noch mal überlegen, wir sind im Kampf. Wer sind nun unsere Gegner? Wo können wir jetzt hier Parallelen dazu ziehen, auch zu uns? Wie sehen nun bei uns die Kämpfe aus? Manchmal merkt man gerade nach einem wunderbaren Tag, den wir erleben durften, heftige Anspannungen aufkommen. Ist das nicht manchmal so? Ich erinnere mich noch an unseren ersten Thementag in Altgolzen, den wir hatten. Ne? Und danach die Wochen, da kamen manche Anspannungen irgendwie aus. Irgendwie dachte man, jetzt haben wir so viel geschafft und jetzt war so ein bisschen Erschöpfung daheim. Ja? Wunderbar. Oder wir merken, dass ausgerechnet nach einer Taufveranstaltung innere Kämpfe aufkommen, gerade bei Täuflingen. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber manchmal ist es dann gerade danach, sind gerade besondere Anfechtungen wieder da. Ja? Ja. Oder auch letzten Sonntag nach diesem schönen Erntedankgottesdienst, ja, da kamen danach dann Spannungen auf, die eigentlich so nicht nötig gewesen wären. Ja? Wir konnten dann es dann klären. Aber merkt ihr, manchmal ist es auffällig, wie genau nach guten Veranstaltung oder so der Feind wieder Zwietracht oder Entmutigung sehen will. Ja? Passen wir da auf. Ja? Aber auch wir, ich denke auch manchmal bei uns in der Familie, ja, manchmal ist das ein richtiger Kampf, wenn wir sonntags morgens zum Gottesdienst fahren. Ne? Oder da liegen leicht mal Spannungen in der Luft, ja, dass man sich vielleicht mal ein bisschen unfreundlich zuruft oder ja, kommt es endlich oder was anderes, das Auto springt nicht an oder sonstige Störungen, die da auftreten. Ja. Oder der Schlüssel ist verbummelt oder welche Geschichten auch immer, ja, dann uns Probleme bereiten können und vielleicht auch zu inneren Konflikten führen können. Ne? Aber wenn wir hier bei Nehemia sehen, sehen wir immer, wie Gottes Hand mit ihm war. Gott lässt durchaus die Probleme auch zu, aber er verhindert das Schlimmste. Ja, auch wenn die Arbeit nicht dann eine Zeit lang nur mit einer halben Kraft weiterging, ja, weil nur die Hälfte der Leute arbeiten konnten. Ne? Und manchmal gibt es auch gewisse Sachen, wo wir vielleicht ausgebremst werden. Ne? Der Feind Gottes kann die Arbeit im Reich Gottes vielleicht bremsen, aber nicht aufhalten. Gott schärft auch unsere Aufmerksamkeit, um den Feind zu erkennen. Und der Feind weicht dann, wenn wir seinen Plan entdeckt haben. Wie heißt es auch, wir haben nicht mit, in Epheser 6, Vers 12 heißt es, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das spricht jetzt der Apostel Paulus zu der Gemeinde in Ephesus. Ja, wir haben auch einen geistlichen Kampf. Vielleicht jetzt nicht äußerlich jetzt mit Waffen, aber auch so einen geistlichen Kampf. Wir wissen, der Feind stellt sich auch gegen die Gemeinde Jesu. Und er will Zwietracht sehen, auch zwischen gläubige Geschwister und, ja. Er will Entmutigung, uns entmutigen. Ja, Satan ist listig. Das sehen wir auch hier, wenn wir die Verse so gelesen haben. Ne? Ja, der Kampf gegen den Feind ist nicht zuallererst ein öffentliches Ereignis, sondern ein verborgenes. Ich weiß, mit welchen Kämpfen ihr vielleicht zu tun habt. Komme ich jetzt zum Gottesdienst oder nicht? Oder stehen so viele Sachen, die entgegengesetzt sind? Ja? Mit welchen Kämpfen haben wir zu tun? Wie reagieren wir? Im natürlichen und sichtbaren Bereich sind die eigentlichen Gegner der Gemeinde Jesu nicht auszumachen. Wir können geistliche Auseinandersetzungen nicht mit menschlichen Waffen führen. Ja? Weil es ein geistlicher Kampf ist. Also ich möchte damit auch schließen. Hier sehen wir bei Nehemia, wie die Angriffe, die jetzt von außen an das Volk Israel kommen, wie das letztendlich dazu geführt hat, dass das Volk gestärkt wurde. Das Volk Israel hatte nun gemeinsam Gottes Allmacht gemerkt. Ja, erst durch die Angriffe, durch den Druck von außen, merken sie, wer ist eigentlich auf ihrer Seite? Wenn das nicht gewesen wäre, wäre alles zu easy, ja, easy going, so, ja, wir bauen einfach eine Mauer und fertig. Ne? Nein. Das ist normal. Und das zeigt uns auch das Neue Testament. Auch wir als Gläubige werden immer wieder solchen Auseinandersetzungen gestellt, wo Gott uns prüft, wie stehst du zu mir? Und auch wenn wir uns jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit so viel auch aufgeregt haben über die Maßnahmen, ne? Trotzdem hatte ich den Eindruck, dass das uns noch mehr zusammengeschweißt hat. Wir stehen dazu, auch wenn die Welt um uns böse ist. Aber wir bleiben zusammen. Wir wollen Gemeinde Jesu bauen. Egal wie die Umstände um uns herum sind oder wie es auch um uns herum aussehen mag. Ja? Wir brauchen Gott. Ja? Und deswegen war es auch für Israel so wichtig, dass sie gemeinsam daran gebaut haben. Und so ist es auch für uns wichtig, dass wir gemeinsam an der Gemeinde Jesu bauen, an seinem Werk. Und dann wird Gottes Sieg umso sichtbarer, auch für die Welt. Nachher mussten die Feinde kapitulieren. Die haben gesehen, die Mauern wachsen, trotz unserer Bemühungen, die zum Stoppen zu kriegen. Ja? Und so sehen wir einfach auch, Gott möchte uns prüfen und möchte auch wissen, wie ernst wir es meinen. Wollen wir wirklich mit dem Herrn Jesus gehen? Wollen wir mit ihm leben? Ja, damit möchte ich schließen. Und das nächste Mal geht es weiter mit dem Thema, die Angriffe, die jetzt von innen kommen, die treiben auseinander. Da müssen wir, das ist auch ein herausforderndes Thema. Aber das ist dann Kapitel 5. Ja. Also wir dürfen sehen und von Nehemia lernen, wie es heißt in Nehemia 4. Fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist. Ja, das wünsche ich euch, oder uns alle, dass wir uns, auch wenn wir in Bedrängnis sind, in Nöte kommen, dass wir unser Blick auf Jesus richten. Ja. Er ist unser Retter, er ist unser Löser. Nicht, es ist unsere Intelligenz und unsere Kraft, sondern wir haben den besten Herrn und König, der uns hilft. Und deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten. Nicht wegen unserer genialen Fähigkeiten, sondern wegen ihm brauchen wir uns nicht zu fürchten. Und dass diese Gewissheit möge uns der Herr schenken. Und diesen Sinne möchte ich uns auch den Trost Jesu auch zu rufen. Und ja, auch wenn auch das Äußere in unserer Welt vielleicht noch schwieriger wird, wir wissen es nicht, was auch alles demnächst auf uns zukommen kann oder wie sich das alles auch im Nahostkonflikt verändert und was es auch für uns bedeuten kann durchaus. Ja. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, der Herr kommt bald wieder und er hält uns in seiner Hand.